Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC und zwar zur laufenden Nummer 475. Das ist ein Technikmagazin mit Interessantem und Kuriosem aus der Funkwelt. Durch das Programm führt sie Conny Farren, hier am Mikrofon. Wissen Sie, dass es ein noch heute gültiges Gesetz gibt, das älter als die Bundesrepublik Deutschland ist? Und dass dieses Gesetz anno 1949 zwei Monate vor dem Grundgesetz in Kraft trat? Nein, das ist kein Witz, das ist wirklich so. Und die Rede ist vom Amateurfunkgesetz. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie in unserer heutigen Ausgabe. Dann würde ich mal sagen, stimmen wir uns zunächst auch musikalisch auf das Jahr 1949 ein. Was gab es damals in den Charts? Vaughan Monroe and his Orchestra beispielsweise mit Ghost Riders in the Sky.
An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw a plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Ghost heard in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard. And he heard their mournful cry. Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. On horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Yippee-i-o, yippee-i-o.
Ghost riders in the sky.
As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, a riding on our reins, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, a trying to catch the devil's herd across these endless skies.
Yippee-i-yay.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Funkamateure feiern 75 Jahre Amateurfunkgesetz. Rundfunkhörer feiern 75 Jahre UKW-Rundfunk. ARIS feiert 40 Jahre Amateurfunk im Weltraum und europäische Normen müssen gratis zugänglich sein. Die Funkamateure in Deutschland begehen diese Woche ein bedeutendes Jubiläum. Das Amateurfunkgesetz wird 75 Jahre alt. Es trat am 15. März 1949 in Kraft. Verkündet wurde es im Gesetzesblatt des sogenannten Vereinigten Wirtschaftsgebietes am 22. März 1949. Damit ist das Amateurfunkgesetz älter als das Grundgesetz und sogar älter als die Bundesrepublik selbst. Die Entstehung des deutschen Amateurfunkgesetzes und der zugehörigen Durchführungsverordnung ist ein juristisches Kuriosum und nur in wenigen anderen Ländern so zu finden. Meist wird der Amateurfunk in einem allgemeinen Telekommunikationsgesetz geregelt. In Deutschland garantierte dieses Gesetz eine staatliche Regelung des Amateurfunkdienstes auf Augenhöhe mit anderen Funkanwendungen und sicherte seine Bedeutung für Gesellschaft, Wissenschaft und für die persönliche Weiterbildung der Bürger. Trotz einiger Novellierungen hat das Amateurfunkgesetz bis heute Bestand. Ab sofort und noch bis zum 30. April ist die Sonderstation Delta Papa 75 Alpha Foxtrot Uniform Golf auf allen Amateurfunkbändern aktiv, um 75 Jahre Amateurfunkgesetzgebung in Deutschland zu würdigen. Hören Sie im Anschluss an diesen Nachrichtenblock weitere Informationen rund um die Entstehung des Amateurfunkgesetzes. Ein weiteres bedeutendes technisches Jubiläum feiern diese Tage wir Bürger, wir Radiohörer. Am 28. Februar 1949 ging in München Freimann der erste UKW-Sender Deutschlands auf Sendung. Er sendete für den Bayerischen Rundfunk parallel zu der damals noch vorherrschenden Mittelwelle auf 90,1 MHz mit einer Leistung von 300 Watt. Nicht nur die deutlich über den bisher für den Rundfunk genutzten Frequenzbändern Lang-, Mittel- und Kurzwelle liegenden Wellen waren neu. Das Revolutionäre ist die Nutzung der bereits in den späten 1920ern in den USA konzipierten Frequenzmodulation. Bisher nutzte man ausschließlich die technisch einfacher realisierbare, aber störanfällige Amplitudenmodulation. Der Aufbau von flächendeckenden UKW-Sendernetzen in Deutschland war eine Reaktion auf den sogenannten Kopenhagener Wellenplan von 1948. Auf einer internationalen Rundfunkkonferenz wurde damals nämlich festgelegt, dass die Verliererstaaten des Zweiten Weltkriegs nur noch sehr wenige und ungünstige Mittelwellenfrequenzen zugeteilt bekamen. Deutschland durfte an der entsprechenden Konferenz nicht einmal teilnehmen. Die neue UKW-Welle hatte es in sich. Die klangliche Überlegenheit war so groß, dass sie schnell als die Welle der Freude tituliert wurde. Wenig später, nachdem der neue Wellenplan in Kraft trat, drückten die Radiohörer einfach auf die UKW-Taste und konnten den Rundfunk fortan in brillanter Klangqualität empfangen. Und das ist bis heute so. Und weiter geht es mit den Jubiläen. Beim sogenannten ARIS-Programm feierte man kürzlich die positiven Auswirkungen von 40 Jahren Amateurfunk auf die bemannte Raumfahrt. Die Feierlichkeiten fanden auf einer Konferenz Ende Februar im Center for Space Education statt, in der Nähe des Kennedy Space Center in Florida. Das ARIS-Programm heißt Amateur Radio in International Space Station und koordiniert Funkkontakte mit Astronauten im Weltraum. Vor allem Schulen und Universitäten machen von dieser Möglichkeit seit vielen Jahren regen Gebrauch. 110 Führungskräfte, Freiwillige und Fans des ARIS-Programms versammelten sich, um Erinnerungen aus den vergangenen 4 Jahrzehnten zu sehen, zu hören und einen Blick in die Zukunft zu werfen. So gibt es eine neue Partnerschaft mit Estes Modellraketen und die Ausweitung des Sparky Fun Kits für Schulklassen. Lou McFadden, Whiskey 5 Delta, India Delta, erhielt eine besondere Auszeichnung für seine Arbeit beim Aufbau von Amateurfunkstationen im Weltraum seit der allerersten Station auf STS-9, die vor 40 Jahren die erste Space Lab-Mission und den ersten Astronauten als Vertreter der Europäischen Weltraumorganisation brachte. Natürlich kam das Publikum auch in den Genuss eines Live-Kontakts mit Astronauten auf der ISS. als drei Jugendliche ihre Fragen an die Astronauten stellten. Europäische Normen und auch Gesetze müssen für Bürger gratis zugänglich sein und dürfen nicht hinter irgendeiner Art von Bezahlschranke verborgen werden. Das hat die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofes EuGH in einem mit Spannung erwarteten Urteil vor kurzem entschieden. Das Aktenzeichen lautet C-58821P. Wenn Normen Teil von europäischen Vorschriften sind, dann müssen sie für jedermann frei zugänglich sein. Bisher beriefen sich die europäischen Normungsorganisationen auf das Urheberrecht, womit sie eine Zahlungspflicht begründeten. Sie argumentierten, dass ansonsten die Finanzierung der Normengremien gefährdet sei. Diese Auffassung wurde nun vom EuGH kassiert. Vorausgegangen war eine Klage des Internethistorikers und US-Aktivisten Carl Malamud. Er kämpft für Zugangsrechte zu öffentlichen Dokumenten in Europa und den USA. Die Organisation von Malamud beantragte zunächst bei der Europäischen Kommission den Zugang zu vier Normen. Gegen den ablehnenden Bescheid der Kommission klagte sie im Jahr 2019. Die Große Kammer des EuGH hat nun klar festgestellt, dass die beantragten harmonisierten Normen Teil des Unionsrechts sind. Insgesamt folgte die Kammer den Empfehlungen der Generalanwältin Laila Medina, wonach Rechtsstaatlichkeit auch den freien Zugang zum geltenden Recht für jedermann erfordere. Nur so könne der Einzelne seine Rechte und Pflichten klar erkennen, hieß es. Nicht nur Unternehmen, die sich an Normen halten müssen oder in ihrem Handeln daran gemessen werden, müssen Zugang haben. Auch der durch das Gesetz geschützte einzelne Bürger müsse die Möglichkeit haben, im Rahmen des rechtlich Zulässigen zu überprüfen, ob die Adressaten der vom Gesetz aufgestellten Regeln diese auch tatsächlich einhalten. Kläger Malamud und seine Partner zeigten sich überzeugt, dass das neue Urteil weit über den konkreten Rechtsstreit hinaus große Auswirkungen haben wird. Die EU-Kommission müsse nun freien Zugang zu allen harmonisierten technischen Normen gewähren. Dies erfordere eine völlige Neuordnung des europäischen Normungssystems. Sie können künftig von Unternehmen und Privatpersonen nicht mehr verlangen, harmonisierte Normen für viel Geld zu kaufen, beispielsweise DIN-Normen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nun, da gibt es ja wirklich viel zu feiern für die Technikfans und die Funkamateure in diesen Tagen. Bevor wir uns genauer die Entstehung des Amateurfunkgesetzes vor 75 Jahren anschauen, machen wir nochmal eine musikalische Zeitreise in das Jahr 1949. In den Charts fand sich ein Swing-Titel von Helga Wille und den Nicolettes mit dem Titel Mr. Moneymaker. Hier ist er, aufgenommen vor 75 Jahren.
Mr. Moneymaker mit der Balalaika am schwarzen Meer, mal hin und her. Er singt das Lied vom Broadway. Der Wind fällt unerlässlich. Mr. Moneymaker findet das sehr hässlich. Denn grad singt er am schwarzen Meer so schön das Lied vom Broadway.
Und alle Schwarzen singen mit.
Oh ho! Oh ho,
auf Schritt und Tritt das gleiche Lied.
Oh ho, berurerure, he, es fehlt auf einer Troika. Mr. Moneymaker mit der Balalaika, am schwarzen Meer, mal hin und her. Er singt das Lied vom Broadway.
Mr. Moneymaker mit der Balalaika
am schwarzen Meer, so immer hin und her. Er singt vom Broadway ein Lied.
Lied. Der Wind pfeift unerlässlich, bis der Moneymaker findet, dass er hässlich. Der Kat singt dir am schwarzen Meer, so schön das Lied von Broadway. Und alle Schwarzen singen mit, oh ho, oh ho, oh ho. Sie singen mit, auf Schritt und Tritt, das gleiche Lied, Berere. Es fährt auf einer Troika, Mr. Moneymaker mit der Balalaika. Am schwarzen Meer, mal hin und her, er singt das Lied von Broadway. Moneymaker, 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 Broadway.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Tagen feiern die Funkamateure Deutschlands wieder mal ein rundes Jubiläum. Das Amateurfunkgesetz wird 75 Jahre alt. Es regelt die Amateurfunkverordnungen zum Fernmeldewesen. Bei diesem Gesetz gibt's ein interessantes Kuriosum. Welches?
Das Gesetz über den Amateurfunk in Deutschland, kurz AFUG, trat am 15. März 1949 in Kraft, also fast auf den Tag genau vor 75 Jahren. Verkündet wurde es im Gesetzblatt des sogenannten Vereinigten Wirtschaftsgebiets am 22. März 1949. Das an sich wäre nicht sonderlich bemerkenswert, aber es gibt ein interessantes Detail. Unser Grundgesetz trat nämlich erst 2 Monate später in Kraft, am 23. Mai 1949. Damit ist das Amateurfunkgesetz älter als das Grundgesetz und sogar älter als die Bundesrepublik selbst.
Warum ist ausgerechnet das Amateurfunkgesetz als eines der ersten Gesetze entstanden, noch vor der Bundesrepublik? Hatte man nicht andere Probleme damals?
Nun, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die 4 Besatzungsmächte zunächst jede Form der Telekommunikation unterbunden. Es wurden nicht nur Funkgeräte, sondern sogar die Kommunikation mit Brieftauben verboten. Jedoch, noch bevor das neue Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet wurde, legte der Verwaltungsrat der sogenannten B-Zone einen Gesetzesentwurf für den Amateurfunk vor. Die B-Zone war der Besatzungsbereich der Engländer und der Franzosen.
Warum?
Sicherlich hatte man damals Ende der 40er Jahre andere Probleme, als ausgerechnet den Amateurfunk zu regeln. Da gab es so Dinge wie Hungersnöte, zerbombte Städte, es fehlte am nötigsten. Aber es gab ein weiteres Problem, eines, das auch die Sicherheit gefährdete. Es häuften sich sogenannte Schwarzfunkaktivitäten. Man versuchte, diese illegalen Funkaktivitäten mit einem neuen Gesetz über den Amateurfunk zu unterbinden und auch eine klare gesetzliche Regelung für legale Anwendungen zu schaffen.
Also ausufernde illegale Funkaktivitäten, die man legalisieren wollte?
Ja, so könnte man sagen. Das ist vielleicht ansatzweise vergleichbar mit der Legalisierung von Cannabis, die wir in diesen Tagen erleben. Überall wird gekifft und die Leute, die es tun, werden zusätzlich kriminalisiert. Nur damals war das sogenannte Schwarzfunken auch ein großes politisches und militärisches Problem. Niemand konnte kontrollieren, ob auch Geheimdienste und Spione mitmischen. Daher wollte die Regierung im Jahr 1949 klar definieren, was legal ist und was nicht, und ein Baustein hierzu war eben das Amateurfunkgesetz.
Dieses Amateurfunkgesetz ist doch sicher nicht im luftleeren Raum entstanden. Gab es Vorbilder oder übergeordnete Regelungen?
Durchaus. Es gab vor allem die Vollzugsordnung für den Funkdienst zum Internationalen Fernmeldevertrag. Dieser war im Jahr zuvor, also 1948, in Atlantic City verhandelt und in Kraft gesetzt worden. Diese internationale Vereinbarung regelt bis heute die weltweite Frequenznutzung des gesamten elektromagnetischen Spektrums von 9 kHz bis hinauf zu 275 GHz. Wir kennen dieses internationale Vertragswerk als Radio Regulations oder zu Deutsch auch als VU-Funk bezeichnet. Und in diesem wird ausdrücklich der Amateurfunk und sein Zweck definiert. Ausgehend von diesen Radio Regulations wurde der Gesetzesentwurf zum deutschen Amateurfunkgesetz abgeleitet. Es war also mehr oder weniger das Herunterbrechen völkerrechtlicher Vereinbarungen auf Deutschland.
Ein Gesetz wäre doch kein Gesetz, wenn es glatt und reibungslos durchkäme.
Genau. Und das war hier auch nicht der Fall. Bereits 1948 wurde der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, wie es damals hieß, beauftragt, ein Gesetz zur Regulierung des Funkwesens zu erarbeiten. Warum man das als so wichtig erachtete, habe ich gerade erklärt. Doch das eingebrachte Amateurfunkgesetz verzögerte sich ständig und immer wieder aufgrund der vielen politischen Umstrukturierungen im besetzten Nachkriegsdeutschland. Die Funkamateure befürchteten, dass das Ganze auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird und es nicht rechtzeitig zur Gründung der neuen BRD verabschiedet würde. Klar auch, dass viele anderen Gesetze und rechtliche Forderungen weiter oben auf der Prioritätenliste standen. Zudem gab es Bestrebungen, den Amateurfunk, wie in den meisten anderen Ländern auch, im Telekommunikationsgesetz und nicht in einem eigenständigen Gesetz zu regeln.
Und was machten die Funkamateure, um ihre Forderungen zu untermauern?
Nun, sie untermauerten tatsächlich, und das ist hier wörtlich zu nehmen. Es musste Druck gemacht werden, noch vor Gründung der BRD das eigenständige Amateurfunkgesetz durch die Instanzen zu bringen. Hierzu starteten die Funkamateure eine kuriose Initiative, die sogenannte Backsteinaktion. Am 15. Januar 1949 wurden Funkamateure dazu aufgerufen, dem Wirtschaftsministerium per Post einen Ziegelstein zuzusenden. Jeder Absender sollte eine Notiz dazu legen, dass der Ziegelstein zur Untermauerung der Forderung nach einem Amateurfunkgesetz diene und dass man sich über die schleppende Bearbeitung der Sache beschwere. So trafen am 15. Januar 1949 Tausende und Abertausende Backsteine beim zuständigen Referenten im Wirtschaftsministerium ein. Der Distrikt Niedersachsen übersandte sogar eine Kiste mit Sand, Beton und Steinen. Für diese Aktion musste die Post sogar zusätzliche LKWs einsetzen, um den Paketverkehr zu stemmen. Wie das anschließend in der Poststelle ausgesehen haben mag, kann sich jeder vorstellen.
Das waren dann wohl die Klimakleber der damaligen Zeit, oder?
Zumindest war es eine witzige Aktion. Auch kann man beim besten Willen nichts Illegales daran finden. Heutige Aktivisten sollten vielleicht mal einen Blick zurückwerfen in die Vergangenheit und sich anschauen, wie man es damals gemacht hatte. Unsere Vorväter waren ja nicht blöd.
Und? Hatten sie Erfolg?
Ob man es glaubt oder nicht, die Backsteinaktion hatte tatsächlich Erfolg. Sogar durchschlagenden Erfolg. Bereits 3 Tage später, am 19. Januar 1949, wurde das geforderte Lizenzierungsgesetz auf die Tagesordnung des Wirtschaftsrates gesetzt, dem Vorläufer des heutigen Bundestages. Es ging dann auch durch. Am 14. März wurde es verabschiedet und hieß fortan Amateurfunkgesetz, zunächst nur gültig für das Wirtschaftsgebiet der sogenannten Bietzone. Veröffentlicht wurde es, wie gesagt, am 23. März 1949 und damit genau 8 Wochen vor unserem Grundgesetz. Es gilt daher als eines der ältesten Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. DARC Radio, your favorite
station. Ich warte schon so lange auf den einen Moment. Ich bin auf der Suche nach 100%. Wann ist es endlich richtig? Wann macht es seinen Sinn? Ich werde es erst wissen, wenn ich angekommen bin. Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt und mein Herz gefangen nimmt. Wenn es da ist, werde ich feiern. Ich weiß, da ist noch mehr. Es liegt noch so viel vor mir. Ich lauf noch hinterher. Bis jetzt fühl ich nur die Hälfte von allem, was geht. Ich muss noch weiter suchen, weil immer noch was fehlt. Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt.
Radio DARC. Das Amateurfunkgesetz wird in diesen Tagen genau 75 Jahre alt. Zur Untermauerung ihrer Forderungen starteten die Funkamateure Anfang 1949 die sogenannte Backstein-Aktion. Sie hatte Erfolg, eines der ältesten Gesetze der Bundesrepublik Deutschland ging durch die parlamentarischen Instanzen und wurde am 23. März 1949 im Gesetzblatt verkündet. Was passierte dann, nach der Verkündigung?
Alles ging rasend schnell. Bereits eine einzige Woche später, noch im März 1949, waren bereits 700 Amateurfunklizenzen ausgestellt. Heute, 75 Jahre später, sind es etwas mehr als 60.000 individuelle Zulassungen, dazu Tausende von Clubrufzeichen. Ein etwas zynischer, aber zutreffender Kommentar in einer Amateurfunkzeitschrift fasste es damals so zusammen. Das neue Amateurfunkgesetz erinnere an die 10 Gebote Gottes. Da es nur aus 13 Paragraphen bestehe, passe es auf 2 DIN A4 Seiten. So wie damals auf dem Berg Sinai 2 Gesetzestafeln zu lesen waren.
Das Amateurfunkgesetz als ein eigenständiges, separates Gesetz ist ja international eher ein Kuriosum. Die allermeisten anderen Länder haben so etwas nicht. Meist wird der Amateurfunk im Telekommunikationsgesetz geregelt. Was ist aber der Vorteil einer eigenständigen Lösung?
Eine Lex Specialis sticht immer allgemeine Gesetze. Das ist ein bis heute gültiger juristischer Grundsatz. Ein eigenständiges Amateurfunkgesetz ist also dem Kommunikationsgesetz überlegen. Das heißt, für uns Funkamateure im Streitfall bzw. Zweifelsfall entscheidet das Amateurfunkgesetz und nur das Amateurfunkgesetz. Der Vorteil eines überlegenen Lex Specialis mag den Schöpfern unseres Amateurfunkgesetzes im Jahr 1949 gar nicht so im Bewusstsein gewesen sein. Oder etwa doch? Deutsche Funkamateure hatten in der nationalsozialistischen Zeit schlechte Erfahrungen gemacht. Der Amateurfunk war damals innerhalb des Fernmeldeanlagengesetzes geregelt. Die Nazis konnten recht willkürlich mit unseren Interessen umgehen.
Und die Eigenständigkeit ist bis heute so?
Im Prinzip ja, würde Radio Erevan sagen. Aber da wir hier bei Radio DAC sind, eine etwas detailliertere Antwort. Also, der Amateurfunk wurde nicht in das Fernmeldeanlagengesetz der Bundesrepublik Deutschland integriert. Aber es gab durchaus schon mehrfach Überlegungen, das zu ändern. Zuletzt im Jahr 1997 und 2002. Damals wurde das sogenannte Telekommunikationsgesetz erlassen bzw. novelliert. Eine Integration des Amateurfunks stand durchaus zur Debatte. Aber das eigenständige AFO-Gesetz konnte sich behaupten. Bis heute.
Wird das auch in Zukunft so bleiben?
Das hängt von uns Funkamateuren selbst ab und auch von unserer Interessensvertretung, dem Deutschen Amateurradioclub. Wir sind politisch sehr aktiv und verfolgen stets, wenn sich an unserem Gesetzeswerk etwas zu ändern droht. Wir möchten die Eigenständigkeit verteidigen. Die bringt uns viele Vorteile und auch eine Anerkennung auf Augenhöhe. Ein Negativbeispiel kommt aus unserem Nachbarland Österreich. Auch dort gab es bis vor wenigen Jahren ein eigenständiges Amateurfunkgesetz. Dieses wurde im Zuge einer Novellierung jedoch abgeschafft und in das Telekommunikationsgesetz integriert. Damit das in Deutschland nicht auch passiert, ist eine gewisse Arbeit eines starken Vereins so enorm wichtig. Und diese liefert der DAC. Wir schreiben Stellungnahmen und liefern Untersuchungen. Wir beteiligen uns im Rahmen von öffentlichen Anhörungen an politischen Gesetzgebungsprozessen. Wir setzen wissenschaftliche Gutachten auf und vieles andere mehr. Ich darf nur an die allerletzte Novellierung der Durchführungsverordnung verweisen, die erst im Juni in Kraft tritt. Hier haben Arbeitsgruppen des DAC maßgeblich Input geliefert. Sie ist in enger Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur entstanden. Sie reagiert auf neueste technische Entwicklungen wie dem Remote-Bereich und Digitaltechnik. So wird ein neuer Rahmen gesetzt für weitere Innovationen und die Zukunft. Die Auswirkung der legendären Backsteinaktion von 1949 spüren die deutschen Funkamateure letztendlich noch heute. Und so besteht aller Grund, das 75-jährige Jubiläum des Amateurfunksgesetzes auch gebührend zu feiern.
Und wie wird gefeiert?
Standesgemäß. Per Funk natürlich. Ab sofort, noch bis zum 30. April, ist die Sonderstation DP75 AFUG auf allen Amateurfunkbändern aktiv. Damit erinnern wir an 75 Jahre Amateurfunkgesetzgebung in Deutschland. Im gleichen Zeitraum kann auch ein Sonderdiplom erarbeitet werden.
Dann auf die nächsten 75 Jahre Amateurfunk. Dieser Beitrag wurde erstellt von Rainer Englert, Delta Fox 2 November Uniform
und Eva Maria, DG9 MFG.
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me.
But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Wieder haben wir mal ein technisches Jubiläum zu feiern. Fast auf den Tag genau vor 75 Jahren, im Jahr 1949, begann in Deutschland das Zeitalter des Ultrakurzwellenradios. Wir schreiben den 28. Februar 1949. In München-Freimann geht der erste UKW-Sender Deutschlands auf Sendung. Fast 3 Monate vor Gründung der damals nur die westlichen Besatzungszonen umfassenden Bundesrepublik. Bis dahin herrscht im Frequenzbereich von 87 bis 100 MHz Stille. Die Welle der Freude, wie man den UKW-Rundfunk später nannte, sendete auf 90,1 MHz mit einer Sendeleistung von gerade einmal 300 Watt. Nicht nur die deutlich über den bisher für den Rundfunk genutzten Frequenzbändern Lang-, Mittel- und Kurzwelle liegenden Wellen waren neu. Das Revolutionäre ist die Nutzung der bereits in den späten 20er Jahren in den USA konzipierten Frequenzmodulation. Bisher nutzte man ausschließlich die technisch einfacher realisierbare, aber störungsanfällige Amplitudenmodulation. Jedoch, außer ein paar Technikfreaks und natürlich diversen Funkamateuren, bekommt Ende Februar 1949 kaum jemand diesen kleinen Triumph mit, denn auf dem freien Markt gibt es noch keine UKW-tauglichen Empfänger. Einigen Entscheidern stellte der Münchner Elektronikkonzern Rode und Schwarz Testgeräte zur Verfügung. Dem gemeinen Radiohörer wurden fürs erste Vorschalttuner angeboten, mit denen alte Mittelwellenempfänger den neuen Frequenzbereich und die neue Modulationsart einfangen können. Der Aufbau von flächendeckenden UKW-Sendernetzen in Deutschland war eine Reaktion auf den sogenannten Kopenhagener Wellenvertrag von 1948. Auf einer internationalen Rundfunkkonferenz wurde damals nämlich festgelegt, dass die Verliererstaaten des Zweiten Weltkriegs gewissermaßen als Strafmaßnahme nur noch wenige und ungünstige Mittelwellenfrequenzen zugeteilt bekamen. Deutschland durfte an der entsprechenden Konferenz nicht einmal teilnehmen. Der Plan trat im März 1950 in Kraft. Aber die Ingenieure wären keine Ingenieure, wenn sie diese aus heutiger Sicht diskriminierenden politischen Beschlüsse als Chance aufgefasst hätten. Sie zeigten der Radiowelt, wo der Hase langläuft, und innerhalb eines einzigen Jahres wurde in ganz Deutschland und auch in Österreich ein UKW-Sendernetz hochgezogen. Bereits 1952 galt es als komplett flächendeckend. Schnell reagierten dann auch die Hersteller und boten binnen kürzester Zeit UKW-fähige Radiogeräte an. Und die neue UKW-Welle hatte es in sich. Die klangliche Überlegenheit war so groß, dass sie schnell als Welle der Freude tituliert wurde. Wenig später, nachdem der neue Wellenplan in Kraft trat, drückten die Radiohörer einfach auf die UKW-Taste und konnten den Rundfunk fortan in brillanter Klangqualität empfangen. Der Chefredakteur der Programmzeitschrift Hör zu, Eduard Rhein, frohlockte am 6. März 1949 wie folgt, Zitat: Auf UKW kann ein völlig störungsfreier Rundfunk von einer bisher noch nie erreichten Klangtreue durchgeführt werden. Und mit diesen Wellen können wir eines Tages sogar den plastischen Rundfunk verwirklichen. Mit plastischem Rundfunk meinte Rhein damals die stereophone Übertragung. Die kam etwas später, im Jahr 1963, und ist bis heute Standard. Aber auch in Mono war die Überlegenheit der Frequenzmodulation ohrenfällig. Der größte Nachteil der ultrakurzen Welle, ihre im Vergleich zu Mittelwellen geringere Reichweite, störte im durch den Zweiten Weltkrieg ohnehin geschrumpften Deutschland aber wenig. Der zügige Aufbau eines dichten Sendernetzes durch die Sender der ARD und des DDR-Staatsfunks taten ein Übriges. Der rasante Erfolg des UKW-Radios überzeugte schnell auch den Rest der Welt. Vorreiter in Europa war eindeutig Deutschland, aber plötzlich machte unser Beispiel Schule und in vielen weiteren Ländern baute man auch Sender für die neue Technik auf. Gegen Ende 1950 funkten in Italien bereits 8 Masten per FM, in den skandinavischen Ländern ebenso. Auch im Erfinderland USA baute man das UKW-Netz aus. Wegen seiner viel größeren Fläche, allein der Bundesstaat Texas ist doppelt so groß wie Deutschland, ist dort aber klassische Mittelwelle im ländlichen Raum immer noch ein Thema. Bis heute übrigens. Die Idee der Frequenzmodulation wird dem kanadischstämmigen Erfinder Reginald Fessenden zugeschrieben. Zur Praxisreife brachte sie ab 1928 erst der US-Amerikaner Edwin H. Armstrong. 1934 schlug er sein System der damals mächtigen Radio Corporation of America vor, doch die arbeitete lieber am Fernsehen. Und mit dem von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg befassten sich Funktechniker in aller Welt lieber bis auf Weiteres mit Radar und Funkverbindungen für die Truppen. Erst nach Kriegsende griff man die Idee der Frequenzmodulation wieder auf. Wir feiern in diesen Tagen ein Jubiläum. UKW ist zwar mit einem Alter von 75 Jahren mittlerweile ein Methusalem, seit dem erwähnten Umstieg auf Stereo und der späteren Einführung von RDS, technisch aber immer noch auf der Höhe. Und so senden sie heute noch unsere UKW-Rundfunksender. Dennoch ist es fraglich, ob es auch einen 100. Geburtstag geben wird. Seit einigen Jahren ist das Digitalradio DAB Plus auf dem Vormarsch und im vergangenen Jahr wurden erstmals mehr digitale als analoge Radiogeräte verkauft. Schließlich ist gerade für jüngere Nutzer alles, was nicht übers Internet kommt, mindestens exotisch und alte Schule, eine Technologie für die ewig Gestrigen. Es ist durchaus möglich, dass in einigen Jahren die analoge Verbreitung von UKW eingestellt wird. Abschalttermine gab es schon mehrfach, wurden aber immer wieder verschoben. Warum? Weil damit auch klar wurde, dass man mit dem Ende von UKW Millionen Radios über Nacht auf den Elektroschrott schickt. Und ich versteige mich mal in eine Prognose. Meiner Meinung nach wird es UKW auch noch für einige weitere Jahre geben. Welcher Politiker will schon dafür verantwortlich sein, eine funktionierende Technik einfach vorschnell auszumustern und eine Schrottorgie bisher ungekannten Ausmaßes loszutreten? Eva Maria, die G9 MFG.
They say a restless body can hide a peaceful soul. A voyager and a settler, they both have a distant goal. If I explore the heavens, or if I search inside, well, it really doesn't matter, as long as I can tell myself I've always tried.
Like a roller in the ocean, life is slow.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Ja, das Amateurfunkgesetz wird in diesen Tagen genau 75 Jahre alt. Es ist international gesehen eher eine Seltenheit, die gesetzliche Grundlage der Funkamateure mit einem eigenen Werk zu regeln. aber seit seinem Inkrafttreten anno 1949 sichert das Amateurfunkgesetz den mehr als 60.000 Funkamateuren in Deutschland staatlich verbriefte Rechte zu. Damit kann der Amateurfunk seinen Beitrag zur Völkerverständigung leisten, zur Aus- und Fortbildung, zum Notfunk in Krisenfällen sowie zu Forschung und Wissenschaft. Und so ein Beitrag zur Wissenschaft ist auch die Wellenausbreitung, die Erforschung der Ionosphäre. Einen Blick darauf wirft nun, wie immer, am Ende der Sendung unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky, vom HF-Referat des DARC.
Der Durchhänger bei der Sonnenaktivität dauert nun doch länger als zunächst angenommen. Letzte Woche lieferte zwar die inzwischen nicht mehr sichtbare Region 3599 ein M-Flair ab, aber die Flair-Aktivität war ansonsten im Vergleich mit den Monaten zuvor ziemlich mager. Aus dem erhofften langsamen Anstieg des solaren Flux wurde erstmal nichts. Es ging ganz im Gegenteil noch ein wenig weiter runter, bis auf 127 solare Fluxeinheiten. Das dafür bei einem weitgehend ruhigen, am Montag und Dienstag sogar erneut sehr ruhigen Erdmagnetfeld. Mal sehen, wie das weitergeht. Solche Auszeiten sind auch nahe des Aktivitätsmaximums nicht unüblich. Typischerweise dauern sie 1 bis 2 Wochen. Aber das Ende dieser Auszeit dürfte dieser Tage eingeläutet werden. Denn die ehemalige Region 3590, das war die mit dem Monsterfleck, ist derweil über die Sonnenrückseite gewandert und taucht an diesem Wochenende wieder auf der uns zugewandten Sonnenseite auf. Gemäß den Gepflogenheiten wird sie dann eine neue Nummer bekommen und die helioseismologischen Messungen haben uns schon offenbart, dass diese Region immer noch sehr aktiv und ausgedehnt ist. Die Erwartung lautet also ansteigende Sonnenaktivität. Den Ausbreitungsbedingungen hat die Verschnaufpause bislang nicht groß geschadet, denn die Ionosphäre kann sehr träge sein. Die höchste Muff am Mittag lag über Mitteleuropa sehr stabil bei 35 MHz. Alle Bänder inklusive 10 Meter öffneten stabil und boten gute Ausbreitungsbedingungen. Dort oder sogar noch etwas höher erwarten wir die MUF auch nächste Woche. Und weil die geringe Aktivität auch weniger koronale Masseauswürfe hervorbringt, wird sich auch die ruhige Grundstimmung im Erdmagnetfeld fortsetzen. Mit 10 Meter darf man von kurz nach Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang rechnen. 14 MHz hält an manchen Abenden bis fast Mitternacht Küchenzeit durch. Am letzten Montag ging es sogar noch weit bis in die zweite Nachthälfte. Das sind schon die Vorboten eines rund um die Uhr offenen 20-Meter-Bandes, das wir in ein paar Wochen wieder bekommen werden. Nachts pendelt sich die Muff derzeit 1 bis 2 MHz oberhalb des 30-Meter-Bandes ein, das damit die ganze Nacht für Weitverkehr offen bleibt. Und der Tag ist inzwischen bereits wieder so lang wie die Nacht und um 3.06 Uhr UTC am frühen Mittwochmorgen ist es dann wieder soweit. Frühjahrstag und Nachtgleiche und damit auch der Beginn des astronomischen Frühlings. Der Terminator, die Tag-Nacht-Grenze also, verläuft dann exakt in Nord-Süd-Richtung über die beiden Pole. Nord- und Südhalbkugel bekommen gleich viel Sonnenstrahlung ab und zu jedem Ort der Erde liegt der Signalpfad irgendwann komplett im Sonnenlicht und 12 Stunden später komplett in Dunkelheit. Der Mittwoch ist der 20. März. Klingt früh, aber liegt einfach daran, dass wir gerade erst mit dem 29. Februar einen Schalttag in den Kalender eingeschoben haben. Und das ist wegen dieser besonderen Lage der Tag-Nacht-Grenze die Zeit der besten Grayline-Bedingungen. In Neuseeland ist zum Beispiel kurz vor 7 Uhr UTC Sonnenuntergang. Da ist die Sonne bei uns gerade aufgegangen und daher findet der Signalpfad längs der Grayline durchgehend hohe Ionisation vor. Einfach mal reinhören, zum Beispiel auf 20 Meter. Und damit auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Oder kurz so long. Und damit wären wir beim letzten Jubiläum für heute. So heißt auch ein fetziger Rock'n'Roll-Titel von ABBA, der dieses Jahr 50 wird. Good DX!
Money's not a menu.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.